Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zu unserem letzten Wahlbarometer im heurigen Jahr. War ein spannendes Wahljahr mit vielen spannenden Sendungen, vielen spannenden Umfragen und auch heute gibt es zum Abschluss des heurigen Jahres eine ganz, ganz spannende Umfrage und die werden wir wie immer analysieren mit Josef Czapp.
Schönen guten Abend.
Und Peter Westenthaler. Und wir starten natürlich auch heute hinein mit der Sonntagsfrage, und zwar der Hochrechnung der Sonntagsfrage. Schauen wir nochmal darauf. Die FPÖ bleibt bei ihrem Rekordwert der Vorwoche 36% auch in dieser aktuellen Hochrechnung. Die ÖVP, die verliert noch einmal einen Prozentpunkt, jetzt nur noch bei 20%, damit ganz knapp vor der SPÖ nur noch, die bei 19% weiterhin bleibt, die Neos bei 10%, die Grünen bei 8%, KPÖ 3, andere Parteien bei 4%. Und der eigentliche Hammer dieser Umfrage ist neben dem starken Wert der FPÖ, dass erstmals die Ampelregierung oder die Ampelparteien seit dieser Wahl die Mehrheit verliert. Das heißt, die haben schon vor der Angelobung keine Mehrheit mehr, nämlich nur noch 49%. Ist auch einmalig, Peter Westenthaler, oder?
Ja, unfassbar. Also einzigartig, historisch einzigartig. Nicht nur, sie sind nicht einmal zu zweit, sondern sogar zu dritt. Wenn drei Parteien miteinander keine 50% mehr haben und nur immer glauben, sie müssen eine Regierung bilden, das ist ja sagenhaft. Ich will nur eins sagen, jetzt gibt es uns diese Sendung Wahlparameter, die auch sehr erfolgreich ist, ungefähr ein Jahr. Und es war jedes Mal ein Genuss, in diesem Jahr, tut mir leid, Josef, aber es war deshalb ein Genuss, weil natürlich die Umfragen aus, wie du weißt, meiner Sicht immer sehr, sehr nett waren und sehr, auch sehr plausibel und sehr gut begründbar waren. Das hat es jetzt bis zum letzten Tag des Jahres eigentlich durchgetragen. 36%, also noch einmal plus 7 seit der Nationalratswahl, ÖVP minus 6, SPÖ minus 2, das ist schon gewaltig und 49%, das ist ein Abgesang. Das ist eigentlich, in Wahrheit muss ja der Herbert Kickl den drei Parteien und auch dem Van der Bellen irgendein Geschenkbackerl schicken in die Hofburg, weil die tragen dafür die Verantwortung, dass es nicht den Freiheitlichen noch besser geht und ihnen noch schlechter. Wenn es nicht ums Land ginge, wenn das Land nicht mit runterfährt, man müsste ja eine Klammer drüber machen und drüber Land schreiben, weil das Land geht genauso runter in den Säulen wie diese Ampel. Ampelbauer, Ampelschusterer, das ist ja eine Flickschusterei, die da stattfindet, haben wir ja gestern besprochen, als wir die Inhalte uns ein bisschen angeschaut haben. Und eigentlich gibt es nur mehr eine Möglichkeit, hier einen anderen Trend einzuleiten und der lautet, lasst es. Also das ist die Möglichkeit des Van der Bellen, vielleicht in der Neujahrsansprache den Österreichern und Österreicher zu sagen, ich erlöse euch von dieser Last, das ist eine Last, der geht jetzt schon auf 49%. Die Menschen wollen diese Ampel nicht. Und zwar egal, ob die jetzt irgendwas am Tisch legen oder nicht. Man spürt so richtig, wie die Leute eine Ablehnung, eine Abneigung dagegen haben, weil das nichts ist, was man auch im Bauch gewinnen kann. Wenn du hast zwei Parteien, die krachend die Wahl verloren haben und der dritte, die gerade noch mal Anhängsel ist und in Wahrheit nicht weiß, ob sie links oder rechts ist. Also das ist keine gute Ausgangssituation für das Land. Ich befürchte fürs Land, dass das nichts Gutes wird. Für die Freiheitliche Partei kann man nur wünschen, nach den Umfragen, dass es bald zu Neuwahlen kommt und dass dann die Entscheidung bei Neuwahlen so eindeutig ist, dass auch Van der Bellen da nicht mehr tricksen kann und als Antidemokrat und Autokrat in der Hofburg verhindern kann, dass ein Wahlsieg in der Regierung kommt. Das ist ja so ziemlich einzigartig. Das gibt es ja in keinem anderen Land, dass man eine Nationalratswahl gewinnt und dann nicht in der Regierung ist. Auch das verstehen die Menschen nicht. Auch das ist der Stoff, aus dem solche Umfragen gemacht sind.
Das mache ich sehr selten, aber in dem Fall muss ich ja fast dem Hans-Peter Doskozil recht geben in seiner Kritik. Wenn eine Ampelkoalition schon vor ihrem Amtsantritt keine Mehrheit mehr hat, muss man dann sagen, das ist wirklich ein unsägliches Schauspiel und ist besser, die drehen der Ampel das Licht aus, bevor sie erst angelobt wird?
Ja, ich habe immer ihren Humor geschätzt. Es ist so, dass Die Optimisten sagen einfach, das sind zwar 49% in der Sonntagsfolgehochrechnung. Mandatsmäßig kann es natürlich nach wie vor eine Mehrheit geben für die drei Parteien im Parlament. Das ist das Ausschlaggebende, weswegen die überhaupt zusammensitzen und warum die überhaupt daran basteln, ein gemeinsames Regierungsprogramm zu machen. Ja, ich meine, dass da Luft nach oben ist, das sieht ja jeder, der auf diese Balken hier schaut. Das ist keine Frage, und das kann man nur in den Griff kriegen, indem man ein Programm am Tisch legt, wo du dann eine Mehrheit in der Bevölkerung hast, die das auch will. Und ich habe ja gesagt damals, das gleich nach der Wahl, ich habe gesagt, na, viel Zeit hat, haben die drei nicht. Ja, wir haben ja gewusst, die drei wollen. Der Van der Bell wollte auch, dass die drei verhandeln. In Deutschland ist die Ampel gerade zugrunde gegangen. Die sollten eigentlich ganz rasch ein gemeinsames Regierungsprogramm auf den Tisch legen. Das tut Handlungsfähigkeit signalisieren, Entschlossenheit, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter. Das Bild, was man jetzt sieht, ist, dass die drei irgendwie so, ja, wie soll man sagen, sie irgendwie halt versuchen zusammenzuraufen. Das mag ja richtig sein, aber als versteckte oder offene Kommunikation verschlechtert es die Startchancen für eine neue Regierung, sofern die drei sich in einer neuen Regierung zusammenfinden. Und so gesehen, schau, man kann natürlich nicht daraus den Schluss ziehen, 36% Respekt, ja, für die FPÖ bei der Hochrechnung, 34% bei den Rotdaten. Das heißt aber noch nicht, dass 100% der Österreicher die FPÖ wollen. Das muss man immer dazu sagen, damit da nicht irgendwie so ein irrtümlicher Blick entsteht. Aber eine relative Mehrheit würde es, das ist keine Frage. Und das sieht man auch in diesen Statistiken. Und jetzt werden wir sehen, ob die drei da programmatisch und von dem Zukunftsoptimismus und Zukunftsperspektiven da dagegen steuern können. Weil sonst gewinnt es die FPÖ mit ihrer Zukunftsbeschreibung, die sie nur rudimentär hat und ohne finanziellen wirklichen Grundlagen ausgestattet. Aber das hätte sie dann machen müssen, wenn sie den Auftrag gehabt bekommen hätte.
Schauen wir uns noch die Rohdaten an. Die geben ein noch extremeres Bild, muss man sagen. In den Rohdaten kann die FPÖ um einen Prozentpunkt zulegen, ist in den Rohdaten jetzt schon bei 34%, auch, glaube ich, der bisher höchste Wert, der jemals von der Lazarsfeld-Gesellschaft erhoben wurde. Die ÖVP verliert in den Rohdaten 2 Prozentpunkte, ist überhaupt nur noch bei 12%. Ich wage zu behaupten, das ist der niedrigste Wert, den sie jemals hatte. Also 12% in den Rohdaten ist ja Wahnsinn, muss man ehrlicherweise sagen. Die SPÖ ist bei 17%, kann immerhin einen Prozentpunkt zulegen. Neos sind bei 8%, minus 1, Grüne minus 1, 6%, KPÖ 3, 20% würden keine dieser Parteien wählen. Herr Westenthaler, ich meine, der ÖVP-Wert 12%, kann mich nicht erinnern, dass die ÖVP schon mal auf so einem niedrigen Wert war.
Ich kann mich auch nicht erinnern, das ist der gusseiserne Bestand. Aber dem geschuldet, dass die ÖVP derzeit von einem politischen Amokläufer gelenkt wird, der, wie man sieht, alles daran setzt, seinen Posten zu retten, für den er nicht gewählt wurde. Und das ist die einfache Formel, wo man das zurückzuführen kann. Und dass eine ÖVP mit den Händen im Schoß zusieht, wie dieser politische Amokläufer, der am 29. September mit minus 11% abgestraft worden ist, dessen katastrophale wirtschaftliche Politik jetzt erst in einem Ausmaß ersichtlich wird, das uns alle schaudern lässt und das dieses Land in jahrelange Konsolidierungsjahre schicken wird durch diesen Kanzler. Und der glaubt noch immer, er kann Kanzler werden. Und das ist ja das Furchtbare. Und wenn der Josef Czap vorher sagt, das ist schon sehr, sehr, das finde ich kein gutes Argument zu sagen, naja, erst wenn die FPÖ 100% hat, dann nehmen wir es ernst. Das ist
das ein bisschen,
naja, aber es hat so geklungen.
Nein, nein.
Schau, Josef, es gibt in der Demokratie, Gott sei Dank, den Begriff der relativen Mehrheit. Und jetzt sage ich aber noch was, wenn man den versucht zu relativieren, der relativen Mehrheit, relativiert man letztlich die meisten Wähler des Landes.
Du relativierst. Du sagst, es ist eine absolute.
Nein, ich sage, es ist keine absolute, aber Gott sei Dank gibt es nirgendwo mehr absolute, außer in Diktaturen. Und wir haben eine, daher ist die relative Mehrheit das, was zählt. Und daher hat eine Partei, die eine relative Mehrheit hat, bei der Wahl waren es 2%. Jetzt darf ich das sagen, schaut einmal das an. Das ist ja unfassbar. Die ÖVP und die SPÖ hat in den Rotdaten miteinander 29% und die FPÖ allein 34%. Das heißt, die FPÖ liegt in den Rotdaten 5 Prozentpunkte vor SPÖ und ÖVP miteinander. Und du erzählst mir was, das gibt nichts, weil es ja nur eine relative, ist ja nur eine relative Mehrheit.
Ich habe auch nicht gesagt.
Das ist genauso, ich weiß nicht, wir waren jetzt bei der Vierschanzentournee, ein Österreicher mit 100 Meter Vorsprung gewinnt und du sagst, es ist aber nur die relative Weite eigentlich. Das ist, voll, das ist egal in der Demokratie. Wenn der Wähler das Wort spricht oder in dem Fall derjenige, der befragt wird, und jetzt wissen wir beide, dass auch am Jahresende gehört das formal dazu gesagt, dass Werner Beutelmeier, Professor Werner Beutelmeier, mit seinem Lasersfeld-Institut verdammt gut immer gelegen ist in den Umfragen. Das heißt, der war ja immer fast am Prozentpunkt genauer, also kaum daneben gelegen oder nie daneben gelegen, sogar nicht bei der Nationalratswahl. Und daher muss man das ja sehr ernst nehmen. Und da kann man nicht sagen, bei 34% rot oder noch, bleiben wir bei der Hochrechnung, 37%. Ja? Also, da hat wiederum in der Hochrechnung ÖVP und SPÖ gemeinsam 36%. Das heißt, auch in der Hochrechnung liegt die Freiheitliche Partei bereits einen Prozentpunkt vor SPÖ und ÖVP. Das kann man gar nicht mehr relativieren. So viel relativ gibt es gar nicht. Sondern würde es so ein Wahlergebnis, Josef, geben, so eines, dann ist, glaube ich, nicht, dass du oder die diese furchtbare, auch Demokratie zersetzende Argumentation verwendest und sagst, ist ja nur die relative Mehrheit. Das letzte Personenergebnis wahrscheinlich nicht mehr sagen. Wenn das das Nationalratswahlergebnis, und das könnte es ja sein, wenn wir in wenigen Wochen Wahlen haben, 37-20-16.
Das ist schon die Kanzlerfrage.
Entschuldigung, ja, aber es ist ja ähnlich, es ist ja alles ähnlich. Sonntagsfrage ist ja auch bei 36. So, nehmen wir da, 36 ist ja auch ähnlich. Ja. Wenn so ein Ergebnis rauskommt, 36-20-19, dann würde Josef Czap da sitzen, so viel Demokrat ist er, und sagen, eigentlich muss die Freiheitliche Partei eine Regierung. Das heißt übrigens am 29. auch schon sagen, wir sagen ja, weil der Stärkste muss immer in einer Regierung sein. Aber dann gäbe es kein Herumdeuteln mehr. Und daher bin ich mittlerweile wirklich für Neuwahlen. Ich bin echt für Neuwahlen. Ich bin sogar der Meinung, sollte dieses Ampel-Experiment jetzt scheitern, und ich wünsche es mir und viele mit Österreicherinnen und Österreicher mit mir, sollte die Freiheitliche Partei mit diesen Verlierern gar nicht in eine Verhandlung treten, sondern sagen, okay, es hat gescheitert und jetzt fragen wir die Wähler, was sie wirklich wollen. Und dann kommt so ein Ergebnis raus und dann wird weder der Herr Van der Bellen, der da nicht zurücktreten muss, noch irgendeiner in der ÖVP und in der SPÖ oder ein Josef Czap da sitzen und sagen, es ist ja nur die relative Mehrheit. Also ich möchte einfach nur ein bisschen mehr Respekt vor den Wählerinnen und Wählern haben, die eine Reihenfolge bestimmt haben mit ihrer Wahl und die bei der letzten Nationalratswahl zu 29% knapp darunter die FPÖ gewählt haben. Und zwar deutlich vor der ÖVP und noch viel deutlicher vor der SPÖ. Ich glaube mit, was war das, 7% Vorsprung sogar vor der SPÖ. Und das muss man als Demokrat zur Kenntnis nehmen und da erübrigt sich jede relative Reihe.
Du bist ein bisschen ein Wortverdreher. Ich habe nämlich nicht gesagt, dass man die geringschätzen soll. Ich gehöre zu den Sozialdemokraten, die die 1,5 Millionen freiheitlichen Wähler äußerst hoch einschätzt. Ja, und glaubt, dass die äußerst hoch respektiert. Und das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Das sage ich mal ganz offen und ehrlich. Besonders die Nichtwähler, die diesmal den Weg zur FPÖ gefunden haben und nicht zu einer anderen Partei, zum Beispiel zur SPÖ. So, das möchte ich mal vorausschicken. Nur wenn eine Erzählung entwickelt wird, dass quasi eine relative Mehrheit einen zwingenden Charakter hat für Regierungsbeteiligung oder Kanzlerschaft, quasi wie eine absolute Mehrheit, diese Erzählung geht nicht. Ja? Denn die demokratische Erzählung lautet, Mehrheit ist Mehrheit. Und wenn sie drei Parteien zusammenfinden, wie auch immer man zu den drei Parteien stehen mag, ja, dann, und die haben eine Mehrheit, dann haben sie eine Mehrheit im Parlament und das ist der Ort, wo das zählt von den Mandaten her. So, dass du sagst, eigentlich, schau, ist, in anderen Ländern ist es so, wenn jemand 37 Jahre lang an der Regierung ist und am Schluss hinterlässt er einen budgetären Scherbenhaufen, dann wird er in Opposition geschickt. Das ist ja die Wahrheit. Ja, das ist aber in Österreich nicht so. In Österreich ist es so, dass die Partei, die die 37 Jahre zu verantworten hat, plus sämtliche Finanzminister mit einer Ausnahme, plus den Kanzler der letzten Jahre, sie herrscht und sagt, und ich sage euch was, die Suppen, die ich mir selber eingebracht habe, die Löffel auch ich aus und ich brauche jetzt Leute, die mir helfen. Ja, so ungefähr ist die Botschaft, die er hat. Das ist etwas, was in anderen Ländern so nicht reingeht. In Österreich ist es jetzt im Moment so, aus verschiedenen, sagen wir, Gründen, die da die Parteien trennt oder nicht trennt oder vereint. Wir wissen ja, was da letztlich der Hintergrund all dieser Positionierungen ist. So, und daher sage ich, wenn die drei jetzt, wenn die das wirklich wollen, dann müssen sie jetzt was am Tisch legen, das werden sie auch nach Weihnachten so oder so machen und dann können wir uns eh da abarbeiten an dem Programm, das wird eh noch lustig werden. Aber Dinge, die gut sind, die werde ich als gut bezeichnen und Dinge, die nicht gut sind, die werde ich nicht als gut bezeichnen. Also ich bleibe mir treu auf diesem Weg und das wird sicherlich damit eine Rolle spielen. Dass das beeindruckend ist, das muss ich schon sagen, wenn ich da zusammen dir vor allem die Rotdaten, ja, sonntags vor die Rotdaten, haben die potenziellen Dreier-Koalitionäre 37%. Das ist nicht üppig. Ja. Das hängt aber damit zusammen, dass sie nicht viel schneller bis jetzt waren, noch nicht Dinge in der Öffentlichkeit präsentiert haben, mit denen sie vielleicht auch die Umfragedaten verbessern können. Weil vielleicht gibt es welche, die auf das und das und das warten, dass da was kommt. Das machen sie aber auch nicht. Das heißt, die machen nichts, sagen einfach, wir bemühen uns, wir verhandeln. Na, was sollen sich die drei in den Umfragen denken? Die dann sagen, nee, Moment, ich weiß gar nicht, was die jetzt wirklich wollen. Dann ziehe ich mich zurück, das sind die berühmten 20%, die niemanden wollen. Ja. Und manche gehen dann überhaupt gleich zu einer anderen Partei. So, das ist das Dilemma, in dem da die österreichische Innenpolitik steckt. Und da bin ich für Fairness und sonst gar nichts anderes.
Ein Reizwort hast du mir wieder gebracht. Ja. Das muss ich aufspringen. Und zwar, das ist das Wort Erzählung. Ja. Das und das verwenden sehr, ich habe es noch nie verwendet.
Das heißt ein Journalismus.
Verwenden auch viele im Journalismus, leider auch Politikexperten, die immer von einer Erzählung reden. Und das lehne ich ab, weil Politik und schon gar nicht Umfragen und schon gar nicht Wahlergebnisse.
Das muss man
nicht sind
verwenden.
Erzählungen. Erzählungen sind Märchen. Gebrüder Grimm, sind Profis sein. Im Märchen erzählen. Aber dass man eine Erzählung erfindet um ein Wahlergebnis herum, ist das lehne ich komplett ab. Weil ein Wahlergebnis ist eindeutig. Es gibt einen ersten, einen zweiten, einen dritten, einen vierten. So. Und wenn man schon von einer Erzählung spricht, dann ist ja die Erzählung, die gerade versucht wird, grausliches Wort, drei sind mehr wie einer. Das ist die Erzählung. Und zwar völlig wurscht, ob die Wählerinnen und Wähler in Österreich den einen zur stärksten Partei gemacht haben oder nicht. Drei sind mehr wie einer. Das ist die Erzählung. Das ist mir zutiefst zuwider, kriege ich Magenkrämpf. Wenn man ein Wahlergebnis uminterpretieren möchte, wirklich, da müssen Sie fast jetzt rausgehen und mir entleiben, weil das tut man nicht. Man tut Wahlergebnisse, übrigens auch keine Umfragen, sind auch immer relativ deutlich, aber Wahlergebnisse, was liegt des Big Tasts im Wirtshaus beim Kartenspielen? Da kannst du auch nicht herum argumentieren, ich wollte eigentlich den Gestieß nicht ausspielen, sondern du hast drei Parteien noch dazu, von denen zwei katastrophal verloren haben, auch ein Faktum. Sondern kommen Leute um die Ecken, die sagen, wir brauchen nur eine Erzählung, dass drei, die mehr sind wie einer, und dann schaffen wir das schon irgendwie. Und dann haben wir noch den in der Hofburg, den verzweifelten Altkommunisten. Den haben wir ja auch noch in der Hofburg, der hilft ja da auch noch mit bei der Geburtshilfe dieser Loser-Koalition, dieser Verlierer, dieses Verliererkartells. Und das ist etwas, was die Menschen, ich weiß es, ablehnen. Diese Erzählungen haben es bis daher, deswegen ist die FPÖ so weit oben. Weil es nicht um Erzählungen geht, es geht um Fakten, es geht um Wahlergebnisse. Und wir müssen endlich in dem Land zur Kenntnis nehmen, dass es einen einzigen Wahlsieger gibt. Und den von einer Regierung auszuschließen, das machen im Moment Van der Bellen, Nehammer, Babler und Meindl-Reisinger. Das Quartett des Grauens, des demokratiepolitischen Grauens, die schließen den Wahlsieger aus. Und darum geht es. Es geht überhaupt schon lange nicht mehr darum, ob die überhaupt zusammenkommen und was am Tisch legen, sondern, das werden wir dann im zweiten Teil sehen, es geht auch um die Personen, die das tun sollen. Und diese Personen sind unten durch, seit sie das Wahlergebnis nicht anerkennt.
Ja, ganz darf ich jetzt nicht zulassen, dass du die sprachliche Deutungshoheit hast. Also quasi, nein, was ist eine Erzählung?
Fakten.
Nein, eine Erzählung ist kein Märchen, sondern doch. Die Erzählung der drei ist ein Märchen. Drei für Österreich. Ja, das ist
genau
die Erzählung,
das ist das
die
Märchen,
sie haben.
Danke.
Das ist kein Märchen.
Die Brüder Grimm kennen es nicht besser.
Nein. Drei für Österreich. Eine Erzählung, wo aufgelistet wird, was sie alles vorhaben, damit dieses Land zukunftsfit ist. Und Erzählung ist ein ganz was Positives. Ja? Ja. Kinder wachsen auf mit Erzählungen. Ja. Es gibt Dokumentationen, die in Erzählung sind.
Sie sind aber meistens
sind.
Nicht wahr.
Nein, ich bin ja dafür, dass man eine germanistische Debatte findet wie an der Uni.
Da war
das Wort der Erzählung.
Erzählung.
Nein, das wird sich dann herausstellen.
Ja.
Ob drei für Österreich... Märchen, eine Erzählung für Österreich ist. Das hat aber mit dem Begriff Erzählung nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, was sie für Österreich vorhaben und was sie fordern. Und nur um das geht es. Aber ich finde, das ist immer sehr interessant, mit dir auch Begriffsdebatten zu führen.
Aber wenn von den drei für Österreich zwei abgewählt worden sind bei der Nationalratswahl, und wenn einer das Land in den Graben gefahren hat, der Herr Nehammer, dann kommst du mit der Erzählung, mit dem Märchen drei für Österreich schon überhaupt niemanden. Wenn du das auf ein Wahlplakat schreibst, in den Wahlen, die bald kommen werden, dann gehst du ja unter. Das ist, glaubt ja kein Mensch.
Geht noch stundenlang weiter.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir über die Kanzlerfrage. Schauen wir uns die Zahlen gleich nach der Pause an. Da ist ja auch, muss man sagen, einiges in Bewegung. Gleich mehr dazu.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Das UI24TV Wahlbarometer.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem letzten Wahlbarometer im heurigen Jahr mit Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Und wir starten in diese zweite Runde wie immer mit der Kanzlerfrage. Da sehen wir ein sehr eindeutiges Bild. Schauen wir es uns an. In der Hochrechnung der Kanzlerfrage kommt Herbert Kickl mittlerweile schon auf 37% plus 1. Damit ist er sogar besser als der FPÖ-Parteiwert, und zwar um einen Prozentpunkt. Auch das übrigens ein neuer Rekordwert. So stark war Herbert Kickl in der Kanzlerfrage noch nie. Karl Nehammer verliert in der Hochrechnung einen weiteren Prozentpunkt, ist jetzt bei 20%. Andreas Babler bei 16% hochgerechnet, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Beate Meinl-Reisinger kommt auf 12%. Minus 1, Werner Kogler bei 5%. Herr Tschapp, 37% für Herbert Kickl, das ist schon beeindruckend, oder?
Ja, Respekt, Respekt. Es zeigt aber nur, dass halt viele sagen, nachdem Van der Bellen den Regierungsauftrag dem Herbert Kickl nicht gegeben haben, der dadurch jetzt so ausschaut, wie wenn er es hätte machen können, aber nicht machen durfte, obwohl er eine relative Mehrheit gehabt hat, dass da manche sagen, na jetzt erst recht in den Umfang. Jetzt gebe ich ihm erst recht die Stimme in den Umfang, und das erklärt es, dass das 37% sind. Davon kehren sehr viele Prozentpunkte der Entscheidung des Bundespräsidenten, dass der also das gleich dem Nehammer dann gegeben hat und nicht dem Herbert Kickl, in der Annahme, dass Kickl keinen Ansprechpartner findet. Ich finde, das war demokratiepolitisch falsch, bleibt dabei, und die Umfragedaten bestätigen das, ja, wo dann viele dieses jetzt erst recht auch wirklich da zu Papier bringen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, aber dass alle anderen Luft nach oben haben, ist ja unbestritten in unterschiedlicher Intensität. Ich meine, für einen aktiven Bundeskanzler solche Daten zu haben, also das finde ich, ist, das zeigt nur, dass die allen diese Misere der Regierung, so manche Maßnahmen da drinnen, aber auch dieses Budgetdefizit, das da also zu gravierenden Folgen für das nächste Budget führen wird, dass die das alles dem Nehammer zu Recht umhängen und das erklärt, warum der solche Daten hat. Ja, also die Dreierkoalition ist natürlich knapp unter 50%, sehe ich da gerade bei 48 bei der Hochrechnung, bei 35% bei den Rotdaten, also wenn man die Personen jetzt da abfragt. Daher zeigt sie mehr als je, dass es aber trotz alledem auch noch eine große Gruppe gibt bei der Kanzlerfrage, Rotdaten von 33%. Das ist sogar angestiegen um einen Prozentpunkt, die einfach niemanden von denen auf der Liste wollen und die auf einen eigenen neuen Erlöser warten, als das bis jetzt in der Liste sich darstellt.
Naja, das ist ein Zieleinlauf, den man sich nur wünschen kann für den Herbert Kickl. Der wird jubilieren, und zwar zu Recht, weil er das ganze Jahr sowohl in den Rotdaten als auch in der Hochrechnung die Nummer 1 war, der Primus Inter Pares, die absolute Nummer 1, der Wunschkanzler der Österreicherinnen und Österreicher, und mit einem so gewaltigen Abstand von 17% auf den amtierenden Kanzler. Das ist historisch einzigartig, hat es noch nie gegeben. Den Abstand zum Babler, den rechne ich jetzt gar nicht mehr, weil der sieht nicht einmal mehr einen Auspuff vom Kickl. Das ist bei 21% Unterschied schon gewaltig. Nicht? 21, man könnte auch sagen, dass Herbert Kickl ziemlich genau einen Babler vorne liegt vom Nehammer, sogar mehr. Und das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, der Herbert Kickl ist in diesem Jahr, und das ist sozusagen das Jahresendzeugnis, der beste Mann am richtigen Platz für die Freiheitliche Partei, der beste Spitzenkandidat der beste Partei, ob man die Partei kann stolz und freudig sein und froh sein, dass sie so jemanden hat, der an der Spitze steht. Jetzt sogar 1% vor der Partei. Der ist bodenständig, der ist inhaltlich gut unterwegs. Er hat selbst gesagt, er will das Werkzeug sein, hat er im Wahlkampf gesagt, für die Menschen gegen die Mächtigen. Das war auch sehr gute Einstufung. Er ist inhaltlich auch das Werkzeug für die Menschen. Und man nimmt es ihm ab. Ich glaube, das Wichtigste ist Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und der Herbert Kickl hat in dieser Kanzlerfrage das ganze Jahr hindurch und jetzt mit einem Rekordwert die höchste Glaubwürdigkeit aller Kandidaten. Und das lässt sich sehen. Da kann man ihm nur gratulieren und der Freiheitlichen Partei gratulieren, dass sie so jemanden hat. Im Gegensatz zu allen anderen, da wird es ziemlich finster. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn du eine Umfrage schlecht bist, wurscht. Wenn du zwei Umfragen schlecht bist. Aber wenn du jetzt eineinhalb Jahre dort herumgrundelst, wo Babler und Nehammer herumgrundeln, dann müsste doch den Parteistrategen von SP und ÖVP irgendwann einmal auffallen, vielleicht an einem stillen Örtchen, wo sie Ruhe haben, wo sie ein bisschen replizieren können. Die beiden sind die Falschen für diese Parteien. Und vielleicht ist es der Jahreswechsel oder das Jahresende, dass man sich einmal überlegt, nach all den Daten, Rohdaten, Hochrechnung, alles, was man da hat, und zwar nicht nur von heute, sondern vom ganzen Jahr, dass die beiden so konstant schlecht gelegen sind, noch schlechter der Babler, noch dazu als Newcomer, muss ich vorstellen, als Newcomer bei 16% bzw. 12% zu legen, da wird er ja schwindelig. Und irgendwann einmal muss man sich überlegen, als Partei, früher gab es das, ich weiß nicht, ob es heute noch Korrektive innerhalb der Parteien gibt, die sich irgendwann einmal die Frage stellt, sind das wirklich unsere besten Leute, die wir an der Spitze haben, nämlich Nehammer und Stalin Babler. Sind das die zwei richtigen Menschen an der Spitze der Partei? Und da wirst du wahrscheinlich auch in der eigenen Partei zu einer absoluten Mehrheit kommen, wenn man schon über absolute Mehrheit redet, die sagen nein. Weil das würde sich sonst nicht ausgehen. Wenn nämlich von diesen beiden Parteien eine absolute Mehrheit für die beiden wären, würde sich das da in diesen Umfragen irgendwie niederschlagen, weil die haben ja auch noch Wähler. Und das, muss ich halt sagen, ist etwas, was mich so stört, weil wir beide doch auch immer wieder innerparteilich uns überlegt haben, Parteien aufzustellen. Wie geht man in eine Wahl? Es kommen ja wieder Wahlen und der Verantwortliche für das Wahldesaster des Herrn Doskozil in Burgenland ist nicht der Herr Doskozil, sondern der Herr Babler, der ihn runterzieht. Der zieht ihn runter. Und genauso wie den armen Drechsler der Nehammer runtergezogen hat. Das ist auch, oder wie die Michael Leitner der Nehammer runter, ich kann das ja auf alle Landtagswahlen umlegen, wird ein Wahldesaster stattfinden, und zwar womit? Mit Recht. Weil die Leute sagen, ich will weder einen Kommunisten oder einen Stalinisten als Vizekanzler und Parteichef haben. Und beim Doskozil wollen sie auch viel nicht, was der so gemacht hat in Burgenland. Und da ist ein toller Kandidat, der Norbert Hofer, und mit dem Rückenwind, den er da jetzt hat, für den 19. Jänner. Also wünsche ich dem Burgenland ein ähnliches Ergebnis wie bei der Nationalratswahl, und dann haben wir einen tollen Landeshauptmann nach Kunasek, einen Landeshauptmann Hofer, der für das Burgenland sicherlich eine politische Erneuerung machen wird, dass allen Burgenländern gut geht.
Abschließend noch Jahresbilanz, weil es ja die letzte Umfrage des heutigen Jahres ist. Ich meine, fällt das nicht sehr rosig aus für die SPÖ, aber wie resümieren Sie?
Na, das stimmt, das schaut nicht rosig aus. Die hat sich im Zuge der Zeit eigentlich nicht verbessert, um das einmal so zu formulieren. Und Sie haben eine Chance, nach Weihnachten ein Regierungsprogramm präsentieren, das wirklich die Unterstützung der Menschen findet. Und dann können Sie die Umfragedaten verbessern. Das ist mein schlichtes Resümee. Ansonsten, ja, wenn man heute halt in Opposition ist, seit langer, langer Zeit seitens der FPÖ und auch auf Themen gesetzt hat, die in der Bevölkerung wichtig waren, dann ist das Ergebnis, das man ablesen kann bei den Hochrechnungen. Aber eine Hochrechnung ist eine Hochrechnung. Kanzlerfragen sind Kanzlerfragen, entscheidend sind die Wahltage. Und genau. Da sehe ich das in Burgenland anders. Das ist ein exzellenter Landeshauptmann mit einer exzellenten Landesregierung. Ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Experimente anstreben in Burgenland. Ich glaube, dass der Hans-Peter Doskozil eine echte Chance hat, dort zu realisieren. Aber es haben bis dorthin fallen nur einige Tage der Kommunikation. Er wird weiter seine Meinung auch öffentlich äußern, da kann man dann dieser Meinung sein oder nicht. Aber es ist das Salz in der Demokratiesuppe, dass halt da unterschiedliche Auffassungen präsentiert werden. Der Herr Nehammer, der wird dann sich dann bei der Michael Leitner melden können, wenn die Gemeinderatswahl daneben geht. Und so wie das jetzt ausschaut, glaube ich, wird es die neue Regierung dann knapp nach der burgenländischen Wahl nach der niederösterreichischen Gemeinderatswahl geben. Ich meine, wenn die jetzt so weit sind, wie sie sind, dann kommt es auf die paar Tage auch nicht mehr an. Aber das muss dann ein Superprogramm sein. Und das muss dann wirklich eine Perspektive haben. Und da muss die Zukunft Österreichs wirklich dadurch mit Rufzeichen begründet sein und versehen sein. Und ich bin bei der Gruppe Prinzip Hoffnung. Und warum auch nicht?
Abschließend noch Ausblick ins nächste Jahr. Wir haben ja vor kurzem, also ich zumindest, es für unmöglich gehalten, dass die FPÖ in Umfang mal Richtung 40% geht. Glauben Sie, ist das möglich im nächsten Jahr, wenn diese Ampelregierung noch kommt?
Ja, da ist nach oben, glaube ich, keine Grenze. Warum soll es nicht von 36, 37 auf 39, 40 gehen? So weit ist er das nicht mehr. Und wenn man ein bisschen in die Bevölkerung hineinhört, wie wütend die auf diese drei Parteien sind, dass sie das Wahlergebnis nicht zur Kenntnis nehmen von der Nationalratswahl, dann ist das, wenn man so will, eine Bürde, die die mitnehmen. Das verklingt ja nicht. Schau, die glauben, es kommt irgendwann einmal der große Wirtschaftsaufschwung, dann wird alles vergessen sein. Erstens kommt kein Wirtschaftsaufschwung, ist nicht angesagt die nächsten zwei Jahre. Und zweitens, sowas vergisst man nicht. Und es gibt ja dann immer Wahlen, wo man sich abreagieren kann. Also zum Beispiel die Burgenlandwahl ist doch eine ideale Wahl, einmal der SPÖ zu sagen, dass das so nicht geht. Dass man Wahlergebnisse zur Kenntnis nehmen muss. Dass man nicht als dritte Partei mit einem Verlust, mit dem schlechtesten Ergebnis in der Geschichte der SPÖ, den Anspruch stellen kann,
Schüssel.
In eine Regierung
Vergiss
zu gehen.
Den Schüssel nicht.
Und zweitens den Kanzler zu stellen. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Und das nehmen die Menschen, den Sozialdemokraten, übel. Und im Burgenland, muss ich ehrlicherweise sagen, ist der Norbert Hofer kein Experiment. Norbert Hofer kennt jeder. Die Freiheitliche Partei war am 29. September im Burgenland Nummer 1 mit über 30%. Und Norbert Hofer ist ein Politiker, der nicht nur Sicherheit und Verantwortung ausstrahlt, sondern der auch ein hervorragender Landeshauptmann ist. Übrigens einer, der diesen ganzen Kommunismus vom Herrn Doskozil dann abschafft. Und ein wirkliches Ärgernis ist diese Baulandabgabe, die Doskozil eingeführt hat, wo Burgenländerinnen und Burgenländer, die sich ihren Grund aufheben fürs Enkel oder Bauern, die sich ihr Land aufheben, weil sie einmal dort was bauen wollen, abkassiert. Wie im schlimmsten Kommunismus müssen die ihre Baulandabgabe zahlen, bis zu 1800 Euro Steuer müssen die für Grundstücke zahlen, nur weil sie es nicht bebauen. Das ist Kommunismus und es gibt noch viele andere Beispiele auch, die werden wir im nächsten Jahr alle durchdiskutieren, weil es im Burgenland genau dieselbe Erneuerung braucht. Das ist ja ein Nachbarland der Steiermark. Und daher glaube ich, die Burgenländer werden wahrscheinlich sogar ähnlich wählen wie die Steirer und werden sagen, der Steiermark, der Kunersek macht das eigentlich super, der macht genau das, was wir von ihm wollen, was wir im Wahlkampf gewünscht haben uns von ihm. Und der Norbert Hofer wird das im Burgenland auch machen und dann habe ich nicht immer an, der querulieren muss gegen die eigene Partei und dort schon am Abstellgleis ist, den kann er wühlen, der SPÖ, der übrigens dann auch in einer Regierung, wo auch eine SPÖ sein wird, nichts zum Sagen hat, fürs Burgenland kann er nichts rausholen, weil der Babel ihn nicht mag und er den Babel nicht mag. Das heißt, da ist etwas da, das nicht gut ist fürs Burgenland. Im Burgenland sollte jemand sein, der eine Kraft hat, der das Burgenland erneuert und der mit dem roten Zinnober dort abfährt.
Naja, vielleicht kriegen wir ja im nächsten Jahr den zweiten freiheitlichen Landeshauptmann. Wir werden Beispiel, das auf jeden Fall öfters hier diskutieren.
Das, glaube ich, wird so nett sein, aber es macht nichts. Auch er hat das Prinzip Hoffnung, das finde ich auch sympathisch.
Ja, das hat in dem Jahr
haben wir
verlassen.
Ja,
wir haben alle Wahlen gewonnen.
Ja, wir haben beide das Prinzip Hoffnung. Nur du tust immer verdrängen, dass einmal der Schüssel als dritter Bundeskanzler geworden ist. Das
ja, aber verdrängst die historische Stunde ersparen wir uns
jetzt. Ja, die ersparen wir uns, aber es war damals. Ja,
okay. 24.
Aber es war, aber im Endeffekt war es damals so. Also ich bin vorsichtig guter Dinge, was das Burgenland betrifft.
Was
und jetzt sagen wir Halleluja.
So. Vielen Dank, war ein spannendes Jahr, eine tolle neue Sendung mit dem Wahlbarometer, die wir heuer gestartet haben, die nächstes Jahr natürlich weitergeht, jetzt allerdings zwei Wochen Weihnachtspause macht, das ist die letzte Sendung des heurigen Jahres gewesen, aber, und das ist die gute Nachricht für alle Chapp- und Westenthaler-Fans, die beiden machen keine Weihnachtspause, denn ab nächster Woche, ab 25. Dezember, beginnt unser großer Jahresrückblick mit Wolfgang Fellner, Josef Chapp, Peter Westenthaler und vielen weiteren Experten, geht dann über die ganze Weihnachtszeit drüber, alle Highlights des heutigen Jahres. Und es war ja wirklich, muss man sagen, ein unglaublich spannendes Jahr von der EU-Wahl über die Nationalratswahl, Steiermark-Wahl bis hin zur vielen Society-Geschichten, wie beispielsweise dem tragischen Tod von Richard Lugner. Aber all das dann ab nächster Woche. Für heute, wie gesagt, darf ich mich verabschieden und wir machen eine ganz kurze Werbepause. Aber dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV und zwar mit unserem Donnerstagsduell.